Turi2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu einer spontanen Extra-Ausgabe. Wir haben am 3. Februar ohne große Vorbereitung den Turi 2 Clubraum bei Clubhouse geöffnet und eine Session mit Otto-CEO Alexander Birken gestartet. Die Details gibt's gleich in der Aufzeichnung. Vorher gibt's eine Einladung für unsere nächste Clubhouse-Session, für den nächsten Clubraum. Am Montag, den 8. Februar um 19 Uhr sprechen wir mit Dörte Spengler-Ahrens von Jung von Matt, Moderatorin Laura Karasek und dem Digital Berater Thomas Knüver, außerdem mit dabei Sportmarketer Michael Trautmann und Gabriele Hessig von Procter & Gamble. Unser gemeinsames Thema dann, was tun gegen den Kreativitätsabfall im Lockdown. Und jetzt viel Spaß mit unserer Session-Aufzeichnung vom 3. Februar. Mittwochabend, genau 19 Uhr, hier meldet sich der Turi 2 Clubraum. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2 und ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass wir uns hier so schnell alle wiederhören. Eigentlich sind wir ja immer montags am Start. Aber wir hatten jetzt die spontane Chance, Alexander Birken, den CEO der Otto Group, in den Turi 2 Clubraum zu holen und die haben wir hiermit genutzt. Vielleicht werden wir ja noch sowas wie das Hotel Matze der Kommunikationsbranche. Wäre ja schön. Was haben wir in der kommenden Stunde um und bei vor? Turi 2 Gründer Peter Turi wird gleich Alexander Birken interviewen, etwa 30 Minuten lang. Anschließend seid ihr dran, liebe Community, könnt eure Fragen an Alexander loswerden. Wir begrenzen die Zeit pro Fragesteller auf 60 Sekunden, denn wir wollen wirklich Fragen und keine Statements austauschen. Ganz wichtig außerdem, wir zeichnen diese Clubhouse-Session auf und veröffentlichen sie als Podcast und als Video. Wer auf die Bühne kommt und eine Frage stellt, der erklärt sich mit diesem Prozedere einverstanden. So, genug der Vorrede, denke ich. Es geht los mit Alexander und mit Peter. Bitteschön.
Alexander, auch von meiner Seite herzlich willkommen bei uns in diesem kleinen, gemütlichen Clubraum, den wir für die Turi 2 Community eingerichtet haben. Erste Frage an dich, Alexander. Schön, dass du das Mikro schon offen hast, damit wir dich auch live stöhnen hören. Wie geht's deinem Rücken?
Jetzt bin ich irritiert. Ah doch, jetzt weiß ich, warum du fragst. Ja. Ja, ich hatte das letzte Mal erzählt, in Corona leidet viel, in Corona-Lockdown-Phasen bis hin zum Rücken, wenn man auf den falschen Stühlen im Homeoffice sitzt und das dann für 12 oder 14 Stunden. Mein Rücken geht's hervorragend. Er ist gut trainiert, das Homeoffice ist komplett eingeschwungen und ich danke für die Einladung hier in diesem Clubraum.
Ja, gerne. Wir danken natürlich, dass du da bist. Aber sag mal, wie hast du es hingekriegt mit deinem Rücken? Hast du jetzt einen Stehtisch wie ich oder hast du bessere Möbel? Gehst du wieder ins Büro? Hast du einen Hometrainer? Machst du digitales Yoga? Wie sieht's aus bei dir?
Es ist tatsächlich ganz schlicht Muskelaufbautraining. Muskelaufbautraining für den Core des Körpers. Man sieht es mir immer noch nicht an, würde ich sagen. aber die Muskulatur, Rücken, Bauch und Brustmuskulatur ist gut gestärkt und tatsächlich, das hilft. Also ich bin komplett schmerzlos unterwegs.
Machst du es wie ich jeden Tag eine halbe Stunde auf die Yogamatte oder hast du Fernunterricht?
Nee, ich hab tatsächlich einen Personal Coach, mit dem ich normalerweise zweimal die Woche trainiere. Ich muss diesen Zwang haben. Ich sag mal, ich bin, glaube ich, sehr diszipliniert in vielen Belangen des Lebens, aber gerade dem Sport wirklich so konsequent nachzukommen, wenn man mir einen Tennisball geben würde und meine Knie das mitmachen würde, könnte ich das permanent machen, ja. Da braucht mich auch keiner irgendwie zu auffordern. Aber so etwas wie Fitness, das ist ein quälender Gedanke. Und es ist gut, dann einen Hometrainer zu haben, der mich zweimal die Woche, oder einen Personal Coach, der mich zweimal die Woche unter die Fittiche nimmt und quält.
Bist du ein großer Tennisspieler? Wie ist dein Handicap? Oder gibt es beim Halma gar keinen
Elfmeter? Ich wollte gerade sagen, beim Tennis gibt es kein Handicap, wenn ich mich recht entsinne. Nein, ich habe früher mal gerne und leidenschaftlich Tennis gespielt, aber lange nicht mehr. Das wird mit meinen Knien in meinen fortgeschrittenen Altern einfach nicht mehr so zuträglich sein.
Eine intime Frage habe ich, wo ich mich lange gefragt habe, ob ich die fragen kann. Wie ist es bei dir mit Corona, Extrapfunden?
Das geht tatsächlich, aber es gab die Auf- und Abbewegung. Zunächst erstmal die Aufbewegung, tatsächlich wegen zu wenig Bewegung und tatsächlich einfach auch ab und zu mal, also gar nicht mal Frust essen oder ähnliches, aber eher zu sagen, was soll man machen, man kann so viele Themen nicht tun, also macht man mal eine Flasche Wein auf. Und aber mittlerweile ist das alles wieder gut eingependelt und alles wieder vernünftig. Aber ich merke schon, du hast sehr, sehr intime, persönliche Fragen heute Abend mitgebracht.
Also ich habe es mir so gedacht. Das denke ich mir eigentlich immer. Das machen wir jetzt auch so bei unseren Interviews für die Edition. Bevor ich jemanden nicht so ein bisschen kenne, will ich gar nicht so genau wissen, was er denkt. Also ich will sozusagen erst der Mensch, dann das Werk.
Aber Peter, du hast mich ja schon kennengelernt. Deswegen dürfte ich ja diese Fragen dir ersparen können.
Ich ja, aber wir können ja nicht garantieren, dass alle Zuhörer, die jetzt hier drin sind, außerdem ist ja auch weitergegangen. Ne? Die Frage ist ja toll, dass du jetzt beherrschst mit den Rückenschmerzen. Gibt es irgendeine Regel für Selbstdisziplin im Homeoffice? Was kann man tun, um nicht den Homeoffice Blues zu kriegen? Oder gehst du immer ins Büro? Wie ist das bei dir?
Also ich bin meistens einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche hier tatsächlich im Büro, wobei das hier fast einsamer ist im Büro, weil bei uns sind, glaube ich, jetzt wirklich 95% der Leute hier auf dem Campus im Homeoffice. Es ist teilweise hier einsamer als bei uns zu Hause, weil bei uns zu Hause durch auch eine familiäre Situation haben wir immer mehrere Leute, die im Homeoffice sitzen. Und das ist tatsächlich lebendiger, zumindest in der Mittagszeit, wenn alle aus ihren Zimmern rauskommen. Ich glaube, dass was wirklich sinnvoll ist, frische Luft schnappen. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Spaziergänge gemacht, wie jetzt tatsächlich in den letzten Monaten. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Ja. Und ich glaube, diese Sauerstoffzufuhr ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja. Und ansonsten Routinen, ich glaube, Routinen sind eher der normale Austausch mit Kolleginnen, den zu pflegen, den man normalerweise völlig ungeplant im Büro hätte, weil man sich in der Kaffeeecke trifft, weil man sich irgendwo trifft und miteinander einfach mal 5 Minuten schnackt, wie wir hier in Hamburg sagen. Das fehlt ja. Und das tatsächlich auch ein Stück weit zu planen und diese Zeit zu haben, ich glaube, das sind super wichtige Rituale.
Als ich dich im Sommer in Bramfeld da bei Otto besucht habe, da waren wir noch per Sie, ne? Weil wir haben ja ein Interview geführt für ein Buch. Ist ja normal für Männer unseres Alters. Jetzt haben wir hier ja im Clubhouse, ist ein Social Network, und wir haben die Regel aufgehängt, wir duzen uns hier alle. Einfach damit man nicht durcheinander kommt und nicht so viel nachdenken muss, ob man jetzt duzt oder siehst. Hast du Probleme mit dem Duzen?
Ganz im Gegenteil. Eigentlich habe ich ja nur aus Respekt und Höflichkeit dir gegenüber dich im Sommer hier gesiezt. Weil
ja, ich bin ja der deutlich Ältere, da kannst du es ja nicht anbieten. Ja,
da bin ich mir nicht sicher.
Das ist, ja, ich das schon.
Nein, wirklich Scherz beiseite. Wir haben ja vor 5 Jahren den Kulturwandel, wie wir es genannt haben, Kulturwandel 4.0 in der Otto-Gruppe ausgerufen. Und worum geht es da in der Nutshell? Es geht nicht darum, dass wir uns alle wohler fühlen. Es geht darum, dass wir wesentlich schneller, agiler, flexibler miteinander arbeiten, das Thema Zusammenarbeit ganz anders pflegen, und haben da wirklich sehr, sehr intensiv über viele Jahre daran gearbeitet und sind immer noch dabei. Das ist ja kein Projekt, was man abschließt, sondern ein Prozess, der ongoing weitergehen wird. Und in diesem Zuge kam genau auch die Frage auf, wie wollen wir es eigentlich mit dem Du, dem Sie halten? Weil es dann immer Konstellationen gab, wo sich die Hälfte der Gruppe geduzt hat, die andere Hälfte gesiezt hat, weil die neu dazu kamen, waren vielleicht noch im Sie-Format und Ähnliches. Und wir haben gemerkt, eigentlich diese Unterteilung baut nur Barrieren auf, Barrieren, die nicht notwendig sind. Und dann haben wir uns, das ist jetzt mittlerweile über 4 Jahre her, entschlossen im Konzernvorstand, dass wir allen Kolleginnen in der gesamten Gruppe das Du anbieten. Bewusst anbieten, weil wir wollten keinen dazu verpflichten. Und das ist einfach die Default-Situation geworden. Also bei uns wird komplett geduzt und ich muss mich eher mal anstrengen, wenn ich beim Fleischerstand stehe und was ordere, dass ich dann die Dame hinterm Tresen nicht auch aus Versehen duze, weil das so normal geworden ist. Ich mag es, weil ich fand, es ist unkomplizierter, man ist direkter miteinander und es ist nicht irgendwo so eine Scheinbarriere zwischeneinander.
Das ist eine Sache, für die du dich stark gemacht hast und über die auch viel geschrieben wurde. Und im Nachhinein würdest du sagen, war total die richtige Entscheidung?
War total die richtige Entscheidung, wogegen ich mich immer wehre, gerade in der breiten Kommunikation, weil ja, du hast recht, es wurde super viel darüber geschrieben, dass der Kulturwandel auf das Duzen reduziert wurde. Weil Duzen ist ein Element, was hilft, Kulturwandel voranzutreiben, aber den Kulturwandel wirklich in einer Unternehmung und auch in einer weltweit agierenden Gruppe, wir reden über 50.000 Kolleginnen, die wir weltweit haben, den Kulturwandel hier voranzutreiben, das ist eine irrsinnig intensive Arbeit. Und da ist das Thema Duzen ein Element davon, was man auch nicht kleinreden sollte. Aber es gibt noch so viele andere Elemente, die dafür notwendig sind.
Ändert sich eigentlich ganz grundsätzlich was im Ton, in dem wir miteinander reden? Also so nach dem Motto von oben herab, das geht gar nicht mehr?
Ja, also ich muss ja immer aus meinem eigenen Erfahrungshorizont das betrachten. Und dann sieht man den Erfahrungshorizont hier in der Otto-Gruppe. Ich glaube, das Thema Ansagen, Widerspruch nicht dulden oder ähnliches, geht hier nicht mehr. Es funktioniert nicht. Weil das ist eingeübt, im Prinzip, es soll so sein. Ich formuliere es mal andersrum. Ein Michael Otto, ja, der schon deutlich über 70 ist, Aufsichtsratsvorsitzender und Vorsitzender des Gesellschafterrats der Otto-Gruppe, der hat sich schon mehrfach auf große Bühnen gestellt und deutlich gesagt, die Zeit, wo wir Aufsichtsratsvorsitzende, CEOs, wussten, wo es längst geht, sind lange vorbei. Das Wissen steckt in der Mitarbeiterschaft, in der Kollegenschaft. Und es ist ganz wichtig, das abzurufen, weil diese Potenziale, die dort sind, sind gigantisch. Auf der einen Seite, also rein aus unternehmerischer Sicht, ist es wichtig, da einfach eine ganz andere Offenheit zu haben. Und zweitens, ich bin davon zutiefst überzeugt, insbesondere die Menschen, die gestalten wollen, die fühlen sich in so einem Umfeld viel wohler und die werden von so einem Umfeld angezogen. Und deswegen ist es dann auch wirklich eine klassische Win-Win-Situation.
Ja, das ändert manches im Job. Julia Jäkel hat mir mal gesagt, wir sind ja in der einmaligen Situation, dass der Nachwuchs, der reinkommt, die jungen Leute, denen man früher gesagt hat, du lernst jetzt erstmal hier von uns Alten, wie es geht, dass die jungen Leute in den Zukunftsfeldern, sprich Digitalisierung, oft mehr wissen als wir. Das dreht sich sozusagen rum, wer hier von wem lernt.
Ja, ich sag mal, Clubhouse ist doch ein bestes Beispiel. Sorry, es waren nicht die über 40 oder über 50-Jährigen oder über 60-Jährigen, die Clubhouse gefunden haben. So, ich wurde als erstes von Leuten unter 30 Jahren angesprochen. Ey, Alexander, bist du eigentlich bei Clubhouse? Und ich, offen gesagt, ich habe erst mal gesagt, nee, bin ich nicht, weil ich habe immer ein Problem mit diesem Format, weil ich muss mich ja in den Zeiten dann nach anderen Leuten richten. Das ist etwas schwierig. Ich liebe da deswegen sehr die Podcasts, wo ich sagen kann, ich höre mir das dann irgendwann an, wenn ich im Zug oder im Auto sitze und unterwegs bin und wunderbar die Zeit nutzen kann. Aber nochmal, es kam von den jungen Leuten, es kommt nicht von den älteren Leuten. Und ich glaube, das sehen wir an so einem Beispiel, das sehen wir aber auch an vielen, vielen anderen Beispielen, wie funktioniert Social Media. Wir sind auf Twitch unterwegs, wir sind auf so vielen Kanälen unterwegs mittlerweile, wo ich sage, wow, das kann sich eine ältere Generation überhaupt nicht mehr überlegen oder da die richtigen Entscheidungen fällen. Und deswegen nochmal auch Kulturwandel, damit wirklich junge Menschen auch den Mut haben, sagen, hey, ich habe hier eine tolle Idee, wir sollten mal das und das ausprobieren. Und ich glaube, dafür ist ein Kulturwandel wirklich gut und wichtig.
Seit wann bist du auf Clubhouse und bist du auf TikTok?
Du, ganz einfach. Ich bin seit heute 17 Uhr auf Clubhouse.
Wow.
Weil du mich heute Nachmittag angefragt hast, ob ich Lust hätte, heute hier diesen Talk mitzumachen. Und da ich unseren letzten Talk in so guter Erinnerung hatte, habe ich gesagt, spontan gesagt, das mache ich. Und die Kollegen hier bei uns im Haus, die dann so nett waren, mich ein bisschen zu unterstützen, die guckten mich an, oh, das war aber schnell, Alexander, so eine schnelle Entscheidung als CEO, normalerweise skriptlos und so weiter. Man ist ja sonst auf Veranstaltungen, wo man gut vorbereitet wird, auf Redeskript, FAQs und ähnliches. Ja, und deswegen bin ich seit 17 Uhr jetzt, glaube ich, auf Clubhouse.
Ja,
TikTok bin ich nicht. Ich kriege immer TikTok was zugeschickt und ich verzweifle an TikTok. Also ist irgendwie nicht mein Medium, aber damit lebe ich auch. Vielleicht bin ich zu alt dafür. Mhm. Im Firmenkontext sind wir sehr wohl mit TikTok sehr vertraut und auch unterwegs. Mhm.
So geht es mir mit Instagram, dass ich sage, ist nicht mein Netzwerk. Twitter geht mir zunehmend auf die Nerven, weil es zu einer Stadt. Das führt zu keinem Gespräch auf Twitter, sondern es schaukelt sich immer hoch. Es sind nur noch hochgerüstete, verfeindete Lager da, finde ich ganz schlimm inzwischen. Dass du dich jetzt ins Clubhouse gewagt hast, hat das auch damit zu tun, dass wir als Turi 2, als Vertrauensmarke, als Love Brand für manche auch,
soll ich jetzt sagen, nein, das sind ganz andere Beweggründe.
Ich habe die Frage ja noch gar nicht gestellt. Das war nur der Vorwurf zur Frage. die Frage wäre, ist es für dich jetzt auch ein Und wir haben ja sozusagen in dem großen Clubhouse, haben wir als kleines Touri 2 einen Raum eingerichtet, der ein geschützter Raum ist. Ne? Also da draußen mag es schlimm zugehen, aber hier in dem Raum weißt du, wer da ist. Es sind MeinungsmacherInnen und du weißt, dass Regeln gelten und du weißt, dass du ausreden kannst. Du weißt, dass du auch was davon hast, weil es hinterher aufgezeichnet wird, in der Community wieder reingespielt wird. Ist das das, was wir brauchen, geschützte Räume in dieser ungeschützten Wildnis der Social Networks?
Ja, ich glaube, es sind für mich persönlich zwei Aspekte. Ich glaube, ein geschützter Raum ist wichtig, in dem bestimmte Spielregeln gelten. Das halte ich für sehr wichtig. Du hattest Twitter angesprochen. Twitter ist für mich ein, also ich kann damit genauso wenig anfangen wie du, weil auch mit der Begrenzung der Zeichen etc. und auch was in Summe aus Twitter geworden ist jetzt über die Jahre, ist irgendwie das ein Medium, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Das Zweite ist aber tatsächlich auch, wenn wir jetzt so auf einem virtuellen Podium gemeinsam sprechen oder miteinander sprechen, ist mir wichtig, wer ist mein Gegenüber? Mit wem spreche ich da? Mhm. Und worum geht es eigentlich? Will man voneinander lernen? Will man miteinander irgendwie stärker werden? Will man sich wirklich austauschen und da etwas Positives gemeinsam entwickeln? Oder, und solche Szenarien gibt es ja auch, ich sitze auf einem Podium mit einem Gesprächspartner, der eigentlich sagt, so, ich möchte dich mal so richtig reinreißen oder ich möchte dich in eine Situation führen, wo du dich super unwohl fühlst. Und ich glaube gerade, dass das positiv ausgerichtet, dass man gemeinsam Themen diskutiert, die nach vorne uns als Gesellschaft voranbringen, das halte ich für super wichtig.
Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich warte eigentlich darauf, dass Markus, wir hatten ausgemacht, Blick hinter die Kulissen. Man hat gelernt, in einer einstündigen Sitzung soll man alle Viertelstunde mal sagen, wo wir gerade stehen. Und da habe ich gedacht, dass Markus sich jetzt meldet.
Ach so, du hast die Lücke gelassen. Sehr gut. Nein, ich bin die ganze Zeit hellwach und höre euch gespannt zu. Genau, wir sind bei Clubhouse, wir sind im Clubraum von Touri 2 und das hier ist eine neue Reihe, die wir gerade gestartet haben. Und zwar Chef, wir müssen reden. Heute mit Alexander Birken von Otto. Er macht mit uns hier die Premiere und ich sag noch mal kurz, was wir hier mit dieser Veranstaltung machen. Und zwar, wir zeichnen sie auf und versenden sie morgen als Podcast und als Video bei Touri 2 TV. Und ihr, liebe Community, könnt in ungefähr einer Viertelstunde selbst hier auch ein bisschen mitmachen, Fragen stellen an Alexander. Die Details dazu gibt's gleich. Also falls euch jetzt schon etwas unter den Nägeln brennt, dann haltet den Gedanken fest, wir kommen gleich dazu. Peter, es geht weiter mit euch.
Dankeschön, Markus. Alexander, Social Networks waren wir. Was ist das Social Network, was du nutzt? Gibt es da eins oder lässt du das machen? Hast du Kai Diekmann als Berater? Macht das Thomas Vogt für dich? Wer ist Alexander Birken im Netz?
Tatsächlich bin ich da sehr passiv, weil genau die Frage ist ja, wenn man dort wirklich aktiv ist und zwar auch in einer, sag ich mal, Sprecherrolle eines Unternehmens, dann muss man das ernst nehmen, dann muss man relativ hochfrequent dann auch tätig sein. Kann ich das in der Person Alexander Birken persönlich leisten, auch mit dem, ich sag mal, Taktungen, die ich hier in meinem gesamten Umfeld, in meiner Rolle und Funktion in der Otto-Gruppe habe? Nein. Ich könnte es delegieren. Glaube ich an so etwas, dass ich tatsächlich dann eine Ghostwriterin habe, die dann oder eher schreibt für mich, postet für mich. Ich halte das für überflüssig. Das, auf Deutsch, das interessiert auch keinen an der Stelle, weil es nicht authentisch ist. Und ich glaube, das, was wir tatsächlich benötigen in diesen sozialen Medien, ist irgendein Content, der wirklich eine Relevanz hat. Und der authentisch ist. Und deswegen mache ich das nicht. Ich bin in verschiedenen sozialen Medien unterwegs, sehr passiv. Ich mache das insbesondere aus der Neugier, Wissbegierde heraus. Ich will verstehen, wie funktionieren die unterschiedlichen Kanäle? Wie entwickeln die sich? Welche Rolle spielt so ein Kanal dann in der Meinungsmache? Welche Rolle spielt er aber auch im werblichen Bereich, auch ganz konkret auch für unsere Handelsgeschäfte? Das sind die Themen, die mich dann umtreiben. Aber ich bin da in persona sehr diskret unterwegs.
Da hatten wir einen Tipp gekriegt, weil du sagst zuhören. Tijen Onaran hat am vorgestern erzählt, dass sie sagt, das Tolle an Clubhouse ist, dass sie sich in ganz andere Gruppen einwählen kann und zuhören, einfach zuhören, was da so gesprochen wird. Sie hat das Beispiel US-Männer genannt, die sie sonst nicht treffen würde, die da Diskussionen haben, die weit weg wären. Willst du das selber dann auch machen? Mäuschen spielen?
Ja, ich vermute ja, und es kann sein, dass ich da auch schon Blut geleckt habe, weil ich habe ja natürlich, nachdem ich jetzt die App hier installiert hatte, mir dann mal überlegt, dann gehst du mal in den ersten Chat rein. Und in den ersten habe ich dann so einen alten Freund, Bekannten, Florian Heinemann, mit einigen anderen Kollegen in der Diskussion erlebt. Wie geht das eigentlich Firmengründern, die dann in den Exit gehen und bis sie dann in den Exit kommen, dass sie so viel diluten, dass ihre Shares immer kleiner wird? Wie verhält sich das? Wie geht man damit um? Und ich habe gemerkt, ich war da nur 10 Minuten im Chat, habe zugehört. Wow, ich habe sofort wieder was gelernt. Es war spannend. Das waren ein paar Elemente dabei, von denen hatte ich nicht gewusst oder ich hatte sie noch nie so gesehen. Insofern ja, ich glaube, das regt an, einfach mal reinzuhören und zu schauen. Aber ich glaube, wie bei allen sozialen Kanälen, muss man sich überlegen, bei wem hört man zu und wem schenke ich jetzt auch meine kostbare Zeit. Ich glaube, das ist die gleiche Herausforderung wie in allen anderen Kanälen.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Netzwerk dir Spaß macht, weil es gibt auch fast kein Fake, ne? Also es müsste jetzt schon ein guter Stimmenimitator von Alexander Birken da auf der Bühne sitzen oder irgendeiner, der irgendwie reden kann wie ich, was wahrscheinlich so gar keiner hinkriegt. Und es kann auch keine Agentur dahinter sitzen, ne? Also wenn du dich meldest und irgendwo mitdiskutiert, ist schwierig. Und es gibt auch ich habe keine Fake-Accounts gesehen, weil man ja auch dieses Patronensystem hat. Einer muss dich ja reinbitten, muss für dich bürgen. Danke, Marco Ripanti, dass du mich aufgenommen hast. Das könnte doch vielleicht sogar die Chance sein, dass dieses ein authentischeres, ein echteres Netzwerk wird. Stört es dich, dass du nur hörst, dass du jetzt nichts siehst?
Nein, eigentlich nicht. Aber ich sag mal, es gibt ja die Möglichkeit, tatsächlich in unterschiedlichen Situationen zuzuhören. Ich könnte jetzt ja theoretisch auch zu Hause in der Badewanne liegen und mit dir sprechen. Vielleicht würde man einen leichten Hall hören, aber das würde gehen. Ich glaube,
es gibt.
Hast schon probiert, ja. Ja. Na, es gibt einfach mehrere Möglichkeiten. Vielleicht ist die Badewanne das ungeeignete Beispiel. Aber ich glaube schon, dass es etwas Positives ist. Also was ich aber auch ausdrücklich begrüße, ist, dass ihr hieraus ein Format macht, was ihr dann wiederum als Podcast auch nochmal sendet. Und ich kann es nachhören. Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Das ist schon etwas, womit ich ein bisschen struggle hier bei dem gesamten Medium. Ich habe nicht unbedingt genau zu dem Augenblick Zeit zuzuhören, wo vielleicht wirklich ein spannender Talk stattfindet, aber ich habe irgendwie eine Sitzung oder ich habe ein anderes wichtiges Gespräch und ich kann gerade nicht. Und das ist schade, dass ich das nicht nachhören kann. Deswegen finde ich euren Ansatz zu sagen, wir werden das auch morgen nochmal senden, super positiv.
Ja, ist auch für dich gut, Alexander, weil du kannst das morgen anhören und kannst dir die Frage, Liebling, wie war ich, kannst du ja selber beantworten, wenn du es dir mal eine Stunde angehört hast. Ist total super, ne? Sagt ja jeder, wenn du Klavier spielen lernst oder singst oder so, hör dir die eigenen Aufnahmen an. Wie würde es auf dich wirken, wenn du der Hörer bist?
Okay, das lasse ich jetzt einfach mal kommentarlos stehen. Ich weiß, also ich höre es mir, glaube ich, nicht nochmal an. Ich höre mich so schon den ganzen Tag genug. Und Feedback, das ist übrigens auch so ein Aspekt des Kulturwandels in der Otto-Gruppe. Man bekommt sehr direktes Feedback, positives wie negatives Feedback, wesentlich intensiver vielleicht als in einer klassischen kulturellen Umgebung.
Okay, da sind wir gespannt. Also wir hatten am Montag in der Diskussion jemand, das war eine junge Artdirektorin oder Grafikerin, die sagte, ihr fehlt das total, dass sie kein Bild vor Augen hat und sie kann sich die Dinge, die gesprochen werden, nicht so gut merken. Komischerweise geht es mir genau umgekehrt. Ich bin nicht so abgelenkt, wenn ich mich auf die Stimme konzentriere. Wir kennen das alle. Der Nachrichtensprecher könnte den Weltuntergang verlesen. Wir würden sagen, die Krawatte passt nicht. Ja. Für mich ist es sogar schöner, dass ich nicht so abgelenkt bin optisch. Da kann ich eigentlich noch intensiver zuhören. Deswegen bin ich ein großer Liebhaber von seit einem Jahr ungefähr von Podcasts. Wie ist das bei dir? Hörst du Podcasts?
Ja, ich höre gerne Podcasts, und zwar sehr unterschiedliche. Also das können welche sein, die einen Firmenbezug haben, in irgendeiner Form der Digitalisierung und wie sich die Digitalisierung in neuen Geschäftsmodellen oder ähnlichen widerspiegelt. Aber ich höre genauso künstlerische Sachen. Also Igor Levit kann ich nur empfehlen. Ich mache jetzt einen kleinen Werbeblock. Igor Levit, 32 Beethoven-Sonaten. Einer der größten Podcasts, die ich kenne. Es sind 32 Stück, circa 30 bis 40 Minuten. Grandios, wenn man klassische Musik und Beethoven mag. Ich liebe das. Ich finde, jetzt hier auf der Bühne zu sitzen, also um jetzt mal allen, die zuhören, das deutlich zu machen, teilweise sitze ich hier, sinniere in den Raum, also schaue nicht kameraadäquat durch die Gegend. Und teilweise bin ich jetzt auch in den letzten guten 20 Minuten aufgestanden und einfach durch den Raum gegangen. Und das ist natürlich ein schöner Vorteil jetzt als jemand, der hier spricht, dass ich mich einfach frei bewegen kann, nicht irgendwie darauf achten muss, dass ich irgendwie halbwegs intelligent in die Kamera schaue.
Finde ich auch einen absoluten Vorteil. Was auch cool ist, wenn du jetzt im Publikum sitzen würdest und würdest sehen, oh, da ist die Susan, da ist der Philipp, und die Diskussion wird langweilig, was ja droht oder vielleicht auch nicht droht bei uns jetzt, man weiß es nicht. Die Diskussion wird langweilig, dann pingst du den an und machst einen eigenen Raum mit dem auf und telefonierst. Ich habe die letzte Woche mit zwei Leuten in Übersee, der eine ist eingeschneit in der Schweiz, Edu Meyer, Karl Ede, grüß dich, der andere Markus Schuler in den USA, einfach in einem Raum getroffen. Es war nicht so spannend, zack, haben wir weiter diskutiert, dann haben wir den Markus noch dazu geholt. Das ist auch eine schöne Perspektive. Vor allem nicht dieses blöde Bild immer vor Augen zu haben.
Du illusionierst mich jetzt ja. Ich hoffe ja immer, dass die Leute, die uns jetzt zuhören, uns auch weiter zuhören und nicht so gelangweilt von uns beiden sind, dass sie jetzt anfangen, mit anderen Leuten unterschiedliche Räume aufzubauen.
Ich sehe immer nur, dass gelegentlich einer dazukommt. Ich weiß nicht, ob man das verfolgen kann bei Clubhouse, wie viele Leute abspringen. Also das werden wir sehen. Das werden wir erzählt kriegen morgen, von denen, die es verfolgen. Gut, beenden wir das Thema soziale Netzwerke. Wir nähern uns in 5 Minuten, beginnt der öffentliche Teil. Dann würden wir auch ins Business ein bisschen mit einsteigen. Ich verkürze mal, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich bin schuld bei den sozialen Netzwerken und in der Badewanne. Deswegen vielleicht gehen wir am Ende noch mal ein bisschen was aufs Persönliche. Kommen wir mal kurz zum Geschäft. Seid ihr bei der Otto Group eigentlich ein Profiteur der Krise?
Ich höre diese Frage immer wieder. Ich mag den Begriff nicht, weil Profiteure, hört sich so an, wir profitieren und andere leiden wegen uns. Und dem ist definitiv nicht so. Aber
Doch, ja, so ist es doch. Ihr profitiert und der Einzelhandel stationär stöhnt und ächzt.
Ja, aber das ist nicht so, dass der stationäre Einzelhandel oder ein Innenstadtsthema, was berechtigterweise intensiv diskutiert wird, leidet wegen uns. Weil ich sage mal, das Thema Online-Zuwachs, das ist ein Thema, was wir seit mittlerweile 25 Jahren erleben. Das ist ein Thema, was auch in den nächsten Jahren weitergehen wird. Diese Verlagerung findet statt und sie wird jetzt im Augenblick durch Corona temporär massiv beschleunigt. Es wird ein Stück weit wieder zurückschwingen, aber es wird nicht alles wieder in den Stationärhandel zurückwandern. Ja, aber um deine Frage ganz konkret zu beantworten, die Situation in der Otto-Gruppe ist in Summe sehr gut, sehr stark. Warum? Weil wir in den letzten Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, super viel Geld in die Digitalisierung investiert haben. Und deswegen mit der gesamten aktuellen Situation hier intern, aber auch Richtung Konsumenten sehr gut zurechtkommen. Und so unsere Online-Umsätze sind jetzt gerade im Geschäftsjahr, wir sind jetzt kurz vor Schluss, Ende Februar wird unser Geschäftsjahr enden, um ca. 23% wachsen. Und das ist sehr, sehr viel.
Ja, von 8 Milliarden auf 10 Milliarden weltweit.
Korrekt, ganz genau so.
Und, ja. 20% plus, das ist mehr als die Konkurrenz, die meisten Deutschen, aber weniger als Amazon. Bleibt ihr der ewige Zweite?
Ach du, ich sag mal, ich bin nicht in diesem Blick immer unterwegs, was macht jetzt Amazon, wie das Kaninchen auf die Schlange schaut. Wir wollen unser gutes Geschäft machen, wir wollen keine Kopie sein von irgendjemand anders, auch nicht von einem Unternehmen aus Seattle, sondern wir gehen unseren eigenen Weg, der eine andere Charakteristik hat. Ja, bei uns spielen Themen wie Fairness, wie Responsibility, wie Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle. Und das zu leben in den Umfeldern, wo wir unterwegs sind, egal ob ich jetzt über eine Plattform wie otto.de rede oder aboutyou.de rede oder ob ich über eine Marke wie Crate & Barrel oder Bonprix spreche. Wir wollen dort bestimmte Werte leben, sehr konsequent leben und uns geht es nicht darum, in einem großen Kraftakt die allergrößte Firma zu werden. Mit dem, was wir tun, wollen wir sehr gut sein. Wir wollen für unsere Kunden sehr gut sein. Und wir sehen am Kundenzulauf, den wir haben, den wir aber nicht erst jetzt in der Corona-Krise haben, sondern auch schon in den Jahren davor hatten, dass wir halt einen hohen Kundenzuspruch haben. Und das ist es, worum wir uns bemühen, worum wir jeden Tag ringen.
Heißt das, man kann am Ende auch als Zweiter gut leben und es ist keine Gefahr, dass the winner takes it all, dass Amazon euch komplett verdrängt?
Ich glaube, das Highlander-Prinzip gibt es im Kino, aber nicht im richtigen Leben. Ich erinnere mal daran...
bei Google, Suchmaschinen zum Beispiel.
Ja, schon. Aber die Frage ist, wie lange halten solche Situationen? Wir hatten die gleiche Situation schon vor einigen Jahrzehnten in Amerika, wo man gesagt hat, Walmart wird den gesamten Einzelhandel so determinieren und dominieren, dass kein anderer mehr Chance hat. Auf Dauer werden sie alle wegsterben. So, und auf einmal haben wir gesehen, dass dein Bild völlig verquer ist. Dann hat man gesagt, okay, jetzt wird Walmart kaputt gehen, und weil Amazon wird jetzt alles nehmen. Und auf einmal merkt man wieder, oh, Walmart hat sich wieder richtig schön entwickelt. Ich glaube nicht an diese Statik, die immer so gedanklich mit möglichen Monopolsituationen verbunden wird. Deswegen glaube ich sehr stark, ja, ich glaube, wir sind in der Lage, auch in der Otto-Gruppe, und wir haben sehr ambitionierte Pläne auch für die nächsten Jahre, deutlich zu wachsen, und dass da auch im Markt genügend Platz ist. Und übrigens auch jenseits von der Otto-Gruppe und Amazon, auch für andere Firmen und Händler. Ich sehe so viele auch mittelständische Unternehmen, die den Mut hatten, in den letzten Jahren stark auch im Online-Bereich zu investieren und die damit wirklich auch gut, auch in einer Corona-Krise zurechtkommen.
Alexander, ich danke dir bis hierhin. Mhm. Wir haben uns ein bisschen verquatscht beim Privaten, aber jetzt in der zweiten Hälfte kommt hier das Publikum ins Spiel und jetzt geht's, glaube ich, dann richtig los zum Business. Und ich verabschiede mich jetzt, mache ein bisschen das Mikrofon aus, melde mich gegen Ende nochmal, ne?
Ja, du kannst auch gern noch dabei bleiben, Peter. Und wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, schalte ich gerne jederzeit wieder ein. Wir sind ja diesmal eine wirklich überschaubare Zahl, nicht wie am Montag. Da waren wir, ich glaube, 7 oder 8 Leute auf dem Podium schon standardmäßig. Das ist jetzt ja ein bisschen überschaubarer mit Alexander. Jetzt ist es soweit. Wir öffnen für eure Fragen. Meldet euch, wenn ihr Alexander etwas fragen möchtet, damit wir möglichst viele Fragen unterbekommen, damit es ein lebendiges Gespräch wird. Gibt es 2 kleine Regeln. Einmal bitte nicht länger als 60 Sekunden fragen, das wäre uns ganz lieb, und wenn man die Frage gestellt hat, das Mikro selbst ausschalten. Wenn es dann hinterher nochmal eine kleine Kommunikation gibt, ist das ja auch alles überhaupt kein Problem. Ein Hinweis noch, der ganz wichtig ist für alle, die sich jetzt melden wollen und mitreden möchten. Wir zeichnen diese Clubhouse-Session auf und veröffentlichen sie anschließend als Podcast auf den üblichen Plattformen tubi2.de und YouTube. Wer eine Frage stellt, der erklärt sich damit einverstanden. Das ist der Deal. So, und die erste Frage ist da, und zwar Christine. Hallo Christine.
Hallo.
Welche Frage hast du, Alexander?
Ja, Alexander, hi, Christine hier. Ich habe 2 kleine kurze Fragen an dich. Einmal eine Frage, wen würdest du, wenn du Peter wärst, hier gerne interviewen? Und die zweite Frage wäre, ob du jemals einen Call im Homeoffice in Jogginghose angenommen hast?
Mit der zweiten Frage kann ich anfangen. Nein, habe ich nicht. Keine Jogginghose, aber in Shorts. In Shorts im Sommer, als es so brütend heiß war. Aber Jogginghose, nee, das hatte ich noch nicht. Wen würde ich hier interviewen? Ja, es gibt ja eine... Ich sage, das ist das Thema, wir hatten mit Peter, hatte ich mal so die ganze Diskussion über das Thema Vorbilder und mit wem würdest du gerne eigentlich interviewen, mit wem würdest du gerne mal reden. Da habe ich gesagt, Dietrich Bonhoeffer, weil ich glaube, das ist eine super spannende Persönlichkeit gewesen, mit sehr starken Werten, der die sehr, sehr konsequent gelebt hat. Hier spontan, ich muss fast passen, also mir fällt da jetzt keiner spontan ein, weil alle Leute, die irgendwie scheinbar spannend sind, sind auch sehr medienpräsent. Also vielleicht tatsächlich auch solche Leute wie Elon Musk und Co., wenn sie tatsächlich authentisch sind und nicht einem PR-Skript folgen.
Okay, danke schön.
Gerne. Christine, vielen Dank für deine Frage. Wir machen weiter mit Susanne.
Ja, vielen Dank, dass ich auf die Bühne kommen darf. Ich habe mit Interesse die letzten Jahre verfolgt, welchen Wandel die Otto Group tatsächlich vollzogen hat, kulturell. Und mich würden die Hürden interessieren, die Schwierigkeiten, die es gegeben hat. Also ich fand das die Schritte sehr mutig, und es ist ja sehr früh dieser Weg gegangen worden. Und gibt es Dinge, wo du sagst, so, das war total schwierig, oder das hätten wir im Nachhinein irgendwie anders machen müssen, und dann wäre es besser oder schneller gegangen?
Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich 70, 80% anders machen müssen. Tatsächlich, wir sind in diesen Kulturwandel hineingestürzt, ohne zu wissen, was wir machen. Wir wussten genau, was wir erreichen wollen. Schneller, flexibel, agiler sein, wettbewerbsfähiger sein, mutiger sein. So konkret sowas wie MVPs wirklich mal zum Leben bringen und nicht nur über MVPs reden. Vertrauen an das Leben, das Thema Empowerment. Alle reden über Empowerment. Empowerment wirklich leben. Und das ist ja dann ein Vertrauensthema, ein Haltungsthema. Also wir haben super viele Fehler gemacht. So einer ganz konkret vielleicht, wir sind reingestartet und haben sehr bewusst entschieden, wir geben ganz viel Macht in die Tiefe der Organisation. Wir haben sogenannte Workstreams gebildet. Nein, das ist falsch. Die haben wir nicht gebildet. Wir haben eingeladen zu Workstreams und alle haben gefragt, ja okay, und was machen die Workstreams und wer soll da reingehen? Und wir haben gesagt, die Workstreams sollen sich selbst organisieren. Wer da reingeht, ist derjenige, der Lust hat. Aber immer zu bestimmten Themengebieten. Und die haben dann auch über viele, viele Monate an den Themen gearbeitet, teilweise über Jahre. Das war gut. Zweitens haben wir es als Vorstand uns selbst vorgenommen, wir müssen auch noch selbst arbeiten, weil wenn wir über Kultur reden, dann müssen wir Kultur leben, weil wir so einen kurzen Spiegel vorgehalten, waren wir die Schnellsten, waren wir die Agilsten, waren wir die Mutigsten und dann hätte ich jetzt dreimal gesagt, nein. Das war auch gut. Aber was wir dann auch bewusst gemacht haben, wir haben das gesamte mittlere Management ausgespart. Wir haben bewusst die nicht adressiert, weil wir wollten nicht in eine Situation kommen, dass alles ins Stocken kommt. Und das war, glaube ich, gut am Anfang, aber wir haben erst nach einem Dreivierteljahr ungefähr angefangen, das mittlere Management richtig reinzunehmen. Und das war ein großer Fehler, weil damit war einfach viel Identifikationsmöglichkeit für das Management da einfach nicht mehr existent. Und machen wir uns nichts vor, das mittlere Management hat da die größten Schwierigkeiten, ja, weil ich sag mal, die sind vielleicht erfolgreich geworden, sind vielleicht irgendwie in eine Führungsverantwortung gelangt, aufgrund von Führungsprinzipien und einer Sozialisierung, die wir in der Vergangenheit gut gefunden haben, dann sagen wir auf einmal, oh, wir wollen das aber jetzt alles ganz anders haben, ihr sollt kollaborieren, ihr sollt keine Wissensmonopole mehr haben, ihr sollt nicht mal alle Entscheidungen in der Hierarchie hochlaufen lassen. Und die sitzen auf einmal da und haben auch Angstgefühle, um das mal ganz deutlich zu sagen. Angstgefühle, weil es ganz schwierig ist, aus alten Mustern raus in neue hineinzugehen und dann wirklich bis hin zu Existenzängsten. Werde ich dann überhaupt meinen Job behalten? Werde ich meinen Job überhaupt noch erfolgreich machen können? Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Fehler gemacht. Wir haben das alles gut überlebt. Und ich glaube, wir haben im Kulturwandel wirklich Riesenschritte gemacht. Für mich war so der Lackmustest tatsächlich die Corona-Krise. Weil wir haben innerhalb von 2-3 Tagen die Leute ins Homeoffice gebracht und zwar mit super wenig Friktion. Bis hin zu übrigens ganzen Callcenter-Organisationen, die wir in 2-3 Tagen und zwar mit mehreren tausend Kolleginnen ins Homeoffice gebracht haben. Und man hatte nie das Gefühl, wir haben eine Abrisskante, wir verlieren Traktion oder Produktivität. Und da habe ich von anderen Geschäftsführungs- oder Vorstandskollegen ganz andere Geschichten gehört. Und ich glaube, das war so wirklich dann der große Lackmustest des Kulturwandels. Kurze Frage, lange Antwort. Ich hoffe.
Super, ganz vielen Dank. Danke.
Vielen Dank, Susanne, für deine Frage. Und der nächste ist Felix. Deine Frage an Alexander.
Hi, grüß dich, Alexander. Erstmal natürlich Felix. Vielen Dank, dass ich dir eine Frage stellen darf. Ich bin für einen Möbeldesigner und Hersteller tätig und auch im Online-Bereich. Deswegen ist mir Otto ziemlich bekannt. Und jetzt ist natürlich die Frage an dich jetzt von mir. Hättest du damals gedacht, dass die Corona-Krise so geendet hätte für euer Unternehmen wie jetzt? Oder hättest du es anders eingeschätzt?
Nein, also definitiv nicht. Also wir waren vollständig unwissend. Aber nochmal, das gilt jetzt, glaube ich, für alle, die jetzt, oder fast alle, die jetzt hier auch zuhören. Wie war eigentlich die Situation damals? Wir hatten so die ersten Corona-Informationen bekommen, so im Ende des Jahres 2019. Das war alles dann irgendwie so ein chinesisches Problem. Da haben wir alle noch gedacht, naja, das ist so ein gekapseltes Problem, was die Chinesen haben, aber das betrifft uns in Europa überhaupt nicht. So im Februar hat sich das Bild langsam gewandelt und dann kam dieser Mitte-März-Termin, 15. März, Lockdown-Situation. Und die Unsicherheit war groß. Also nochmal, ich weiß nicht, wie es euch anging, aber ich bin erstmal Drosten-Fan geworden. Warum? Weil ich seine Podcasts gehört habe, um zu verstehen, was ist denn das eigentlich? Ja, was ist eigentlich eine Pandemie? Welche Konsequenzen hat das? Wie funktioniert so ein Virus? Und so weiter. Wir hatten so viele Fragen. Und wir haben tatsächlich den ganzen Konzern, das haben wir auch an anderen Stellen gesagt, erstmal auf eine komplette Cash-Orientierung gestellt. Wir haben Mitte März ausgerufen, Cash is King. Frei nach dem Motto, du kannst immer mal ein schlechtes Jahr haben, auch mal Verluste machen, aber du hast nur einmal im Leben die Situation, wenn du kein Cash mehr hast, hast du kein Cash, dann bist du pleite. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass das Insolvenzrecht ausgesetzt wurde. Und dann haben wir wirklich Einstellungsstopp, Investitionsstopp und dann ganz klar in allen vertrieblichen Maßnahmen die cash-orientiert gesteuert. Und natürlich haben wir dann über Zeit das gelöst. Ich glaube, das, was wir von Anfang an genau richtig eingeschätzt haben und auch in Summe die ganzen Kolleginnen hier in der Gruppe einen riesen Job gemacht haben, ist die gesundheitliche Prävention. Wir haben sehr, sehr konsequente, radikale Gesundheitsschutzmaßnahmen eingeführt. Beispielsweise auch in den Logistikbereichen, weil das ist unser Achillesferse. Wenn die Logistik nicht mehr läuft, kriegen wir keine Pakete zu den Kundinnen, dann haben wir ein riesen Problem. Und gerade in dem Sektor, also um das mal vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, da gab es früher einen Wareneingang vielleicht in einem Warehouse, einen. Ja, daraus haben wir dann 8, 9, 10, 12 Wareneingänge gemacht, die alle komplett voneinander getrennt waren. Wenn es eine Infektion an einer Stelle gibt, dass wir das dann auch entsprechend handeln können, die Leute dann auch im Zweifel nach Hause schicken können, in Quarantäne schicken können, aber der gesamte Betrieb trotzdem weiter funktioniert. Und das wurde sehr gut gemacht. Wir haben, glaube ich, eine Klarheit bekommen im Laufe des Sommers, wo uns dann deutlich wurde, was macht das eigentlich auch mit den unterschiedlichen Firmen bei uns. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben halt wirklich dann auch an der Stelle das große Glück, da bin ich auch persönlich sehr demütig, Glück gehabt, dass wir in unseren Geschäftsmodellen halt sehr konsequent in den letzten Jahrzehnten Firmen auf Onlinehandel umgestellt haben oder additiv. Ich bringe mal so ein Beispiel. Manufaktum kennt vielleicht die eine oder der andere hier in dem Podcast, Entschuldigung, im Clubhouse. Die haben eigentlich mal 50% Umsatz im Stationärhandel, 50% im Onlinehandel. Und als stationär geschlossen wurde, waren die in der Lage, onlineseitig sogar das zu überkompensieren, was sie im Stationärhandel verloren haben. Wenn dieses digitale Investment in den letzten Jahren nicht gelaufen wäre, hätten sie genau das gleiche Problem gehabt, was wir an vielen Stellen im Stationäreinzelhandel aktuell sehen. Da machen wir eine Pause. Auch wieder eine lange Antwort auf die Frage, aber ich hoffe, ich konnte deutlich machen, Jetzt haben wir diesen sehr, sehr klaren Blick, glaube ich, seit einiger Zeit. Aber am Anfang waren wir auch Unwissende, wie viele andere auch, Suchende und Fragende.
Lass uns aber gerne, Alexander, die Antworten auch, also sprich gerne zu Ende, aber lass auch uns die Antworten ein bisschen kürzer halten. Wir haben noch aktuell 6 oder 7 Leute auf der Rednerliste, die wir möglichst alle abarbeiten wollen. Deswegen an dieser Stelle ganz vielen Dank für die Frage eben. Und jetzt machen wir weiter mit Boris, deine Frage an Alexander.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich auf der Bühne sein darf. Kurze Frage an Alexander, und zwar hat er schon erwähnt, dass er selber großer Podcast-Fan ist. Das hört man als Podcaster natürlich sehr, sehr gerne. Meine Frage wäre, wie hat Podcasting Alexanders CEO-Kommunikationsstrategie verändert? Hat das inzwischen einen großen Stellenwert eingenommen? Nach welchen Kriterien gehst du vor? Wie wählst du aus, in welchem Podcast du unterwegs bist? Welchen Stellenwert hat Podcasting inzwischen für dich als CEO eingenommen?
Ich trenne da nicht erstmal zwischen CEO und Alexander Birken als Privatperson. Ja, das ist so auch ein Mantra bei mir. Ich glaube ja nicht an Work-Life-Balance, ja, weil das immer suggeriert, wenn ich arbeite, lebe ich nicht. Und das finde ich einfach eine sehr ungesunde Einstellung. Podcasts sind für mich spannend, insbesondere in Themengebieten, wo ich einfach viel lernen kann. Und die andere Seite von Podcasts, sehr stark bei uns Vodcast. Ich benutze sie sehr stark auch als internes Tool. Wir haben ein Tool, was nennt sich, oder ein Vodcast, das nennt sich In a Nutshell, wo ich auch mit super unterschiedlichen Leuten zusammen rede über beliebige Themen, auch ohne irgendwelche Zensur und ohne irgendwas, dass das dann rausgeschnitten wird. Und deswegen sind solche Elemente, glaube ich, für mich intern auch als Kommunikationselemente super wichtig.
Alexander, ein Vodcast ist ein Podcast, bei dem Wodka getrunken wird?
Ja, habe ich dir das nicht erzählt. Wir trinken eigentlich immer ab 11 Uhr, aber nie vor 11 Uhr Wodka. Nein, ein Vodcast ist ein Videopodcast sozusagen.
Vielen Dank für diese Aufklärung und vielen Dank für deine Frage, Boris. Wir machen weiter mit Christian. Christian, deine Frage an Alexander.
Ja, guten Abend. Der Christian hier aus Weiden, ehemals Witgruppe E-Commerce. Meine Frage an den Alexander wäre, ihr habt ja in den letzten Monaten und Jahren viel Zeit und Geld investiert in neue Arbeitswelten. Und jetzt geht keiner hin, weil vermutlich die meisten im Homeoffice sind. War denn Homeoffice vor Corona schon ein großes Thema wie jetzt? Und wie ist denn allgemein so das Stimmungsbild bei den MitarbeiterInnen? So, ich sage jetzt mal pro pro Office und pro oder contra Office und umgekehrt mit Homeoffice. Dankeschön.
Das Vermaledeite ist, dass ich mich jetzt so kurz fassen muss. Du sprichst ein Riesenthema an. Also, erste Aussage. Mobile Office, so nennen wir das, weil es muss nicht immer zu Hause sein, war schon seit vielen Jahren in vielen Teilen der Otto Group ein großes und relevantes Thema und wir haben es auch sehr stark gefördert. Was damit einhergeht, ist auch eine technologische Ausstattung. Jetzt an dieser Stelle war es bei uns Office 365, aber auch Laptop-Ausstattung etc., die es überhaupt erstmal auch simpel, technisch ermöglicht haben, dass man tatsächlich Mobile Office dann auch leben kann. Jetzt ist die Situation so, dass, wie du es beschreibst, ja, die größten Teile arbeiten von zu Hause. Wo es nicht absolut notwendig ist, arbeitet man von zu Hause oder von wo auch immer. Und die spannende Frage wird sein, oder erstmal noch dazu auch vielleicht, wir erleben, wir kommen da auch an unsere Grenzen. Die Belastungen sind teilweise hoch. Und so gerade mit dem Thema Kita-Schließung, Grundschulschließung, ja, und das ist sehr bitter zu erleben, bleibt ganz viel Last, insbesondere bei Frauen hängen, ja, auch bei allen Emanzipationsbewegungen, die wir erleben, sehen wir immer wieder, dass die Hauptlast bei den Frauen bleiben, die dann auf einer Seite ihren Job nachkommen wollen, auf der anderen Seite aber auch irgendwo Homeschooling unterstützen und ähnliches. Ein super großes, wichtiges Thema, wo wir als Firmen, glaube ich, alle super aufgefordert sind, Lösungen zu finden. Und da gibt es auch keine Pauschallösung, da muss man individuell gucken, wie kriegt man dort Entlastung dann auch für diese Zeit hin. Und nach vorne, ich bin zutiefst davon überzeugt, nein, wir werden nie wieder in die alte Welt zurückgehen. Das ist absurd. Wir werden in eine neue Hybridform gehen, mit der wir uns sehr intensiv auch intern beschäftigen. Da haben wir wirklich ganz tolle Kolleginnen im Haus, die sich permanent mit dem Thema jetzt im Augenblick auseinandersetzen und auch versuchen, wissenschaftliche Unterstützung, namentlich vom Fraunhofer-Institut zu bekommen, um hier Lösungen nach vorne zu entwickeln. Der Campus wird eine Rolle nach vorne haben. Es gibt bestimmte Situationen, da brauche ich Präsenz. Zweitens ist ein Campus auch identitätsstiftend. Eine reine virtuelle Welt kann ich mir genauso wenig vorstellen, wie wieder zurück in eine komplette Präsenzwelt. Mhm.
Ganz vielen Dank für diese Antwort, Alexander. Ich erzähle noch mal kurz, wo wir hier sind. Wir sind im Turi 2 Clubraum am Mittwochabend, ganz spontan Frage- und Antwort-Session mit Alexander Birken von der Otto Group. Und wir sind jetzt in den Publikumsfragen. Die nächste ist Ivana. Hallo Ivana, deine Frage bitte.
Hallo zusammen. Erstmal danke für die Bühne. Ich spaziere gerade durch einen kleinen Ort nähe Würzburg. Deswegen meine erste Frage, versteht man mich denn gut?
Ja, hervorragend.
Das ist sehr gut. Meine Frage zieht ab rund um das, also so ein bisschen auf das ganze Thema, rund um das riesengroße Buzzword agile Transformation. Ich selbst bewege mich in der agilen Softwareentwicklung. Ich schmeiß da mal so ein paar Buzzwords ein, so Product Owner, Scrum Master, teilen sich die Führung, laterale Führungsrollen entstehen. Was passiert mit dem Einzelnen im Team? Wie können wir sicherstellen, dass nicht nur das Team entwickelt wird, sondern auch der Einzelne? Führungskraft ist ein Coach. So, das machen Sie, Passwort, Bingo. Das ist so die Blase, in der ich mich bewege. Alexander, nimmst du mich mal mit in deine Blase? Also, wie diskutiert ihr in der Otto Group so das Thema Führung, Karrierewege vielleicht auch? Wie verändert sich da was?
Ja, um das eine erste Wort von dir aufzunehmen, ich glaube, wir sind tatsächlich in einer sehr, sehr langen Transformation schon unterwegs. Und ich glaube, wenn ich gefragt werde, Alexander, was ist eigentlich dein Hauptthema in der Otto-Gruppe? Für dich persönlich, was dich prägt, womit du dich beschäftigst von morgens bis abends, ist es Transformation. Diese gesamte kulturelle Transformation war aus meiner Sicht eine super wichtige Grundvoraussetzung. Wir reden sehr stark auch über Organisationsentwicklung aktuell an vielen Stellen. Wir probieren viel, viel aus. Auch genau, was du gesagt hast, also mit geteilter Führung, also wo wir unterscheiden, also eigentlich aus der Softwareentwicklung herkommend, übertragend in andere Organisationsbereiche. Wie kann man eigentlich tatsächlich die Bereiche so organisieren, dass man eine sogenannte Produktifizierung, jetzt sind wir zwar auch als Buzzwords, aber eine Produktifizierung wirklich hinbekommt, um eindeutige Verantwortlichkeiten zu bekommen? Dass die Leute, die richtig gut sind in einer inhaltlichen Fragestellung und nicht unbedingt mehr den hierarchischen Weg gehen müssen, sondern vielleicht einen inhaltlichen Weg gehen und jemand anders übernimmt die Menschenführung. Also damit beschäftigen wir uns, das testen wir. So, wenn ich jetzt das ganz offen beantworte, Ivana, haben wir heute dafür für alles die Antwort? Nein. Wir testen super viel. Aber ich glaube, dass das auch ein Resultat von unserem Kulturwandel ist, dass wir so etwas mutig testen und dann auch sehr deutlich sagen, wir probieren es aus und wenn es funktioniert, ist es gut, dann skalieren wir es auch stärker in die gesamte Otto Group und da, wo es nicht funktioniert, werden wir es auch wieder beerdigen. Dann gibt es Memphis oder New Orleans einen fröhlichen Beerdigungszug, dass wir etwas probiert haben, aber es hat nicht funktioniert und wieder beerdigen.
Alexander, ganz vielen Dank für diesen Einblick. Und jetzt geht's von Alexander zu Alexander. Wir haben noch einen Alexander auf der Bühne, der jetzt seine Frage stellen darf. Bitteschön. Hat er nicht mitgekriegt, dass er auf der Bühne ist?
Alexander ist noch auf Mute.
Ja, ist noch auf Mute. Ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie einschalten, aber...
Alexander, unten rechts drücken.
Genau. Und ansonsten...
Oh Gott, entschuldigen Sie bitte. Entschuldigt bitte alle, mein erster Beitrag.
Das ist typisch. Ging mir auch so, Alexander. Kein Problem.
Guten Abend. Ich möchte gar nicht Ihre... Ich wollte mich jetzt auch, weil ich es auch gar nicht wusste, wie ich mich jetzt wieder rausklinke. Die Frage, die ich hatte, wurde schon bereits von Christian aus Weiden gestellt. Vielen Dank. Darauf gab es auch schon die Antwort, danke. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich mich jetzt wieder aus der Pipe hier rausschleichen kann. Aber vielleicht darf ich noch zwei ganz kurze Fragen stellen und mit zwei Komplimenten, sowohl als an Alexander und als auch an Herrn Turi oder an Peter. Ich mache es auch ganz schnell. Lieber Herr Turi, es ist ja immer heute der Wunsch, dass man, ich bewundere Ihre App und es ist ja immer auch der Wunsch, dass man auf die Homebildschirme kommt. Sie sind mit Ihrer tollen App oder du bist mit einer tollen App hervorragend und mit Ihrem Team bei mir auf dem Homepage-Schirm. Ich nutze Ihre App regelmäßig. Ganz kurze Frage, die Verlinkung zu LinkedIn funktioniert bei mir nicht.
Bin ich leider auch nicht der Experte, aber für gut. Das Lob, Alexander, kriegst du vereinbarungsgemäß die 500 Euro Schmiergeld überwiesen. Aber danke, nein, dass du dabei warst.
Danke, die 500 Euro Schmiergeld will ich auch haben. Alexander, wenn es technische Probleme gibt, schreib uns gerne eine Mail und dann können wir das auch miteinander klären. Da können wir auch miteinander schreiben.
Ich wollte mich bloß, jetzt habe ich noch die nächsten
Jetzt kommt Nicola. Nee, jetzt kommt Nicola. Wir haben noch 10 Minuten.
Alexander. Genau, Dankeschön.
Danke, tschüss. Bis dann. Tschüss, Alexander. Ciao, Nicola, ciao. Bitte.
Ja, hallo. Ich habe auch eine Frage zu dem, beziehungsweise ich habe eine Frage zu dem gerade kurz angesprochenen Homeoffice oder Mobile Office oder Mobile Work, wie auch immer. Ja? Also wir sind im März ja alle in die erste Pandemiepause oder in den Lockdown geschickt worden und das war für alle ganz, ganz neu. Wir waren alle sehr erstaunt, wie gut das eigentlich geht, obwohl man da eigentlich so eine horizontale Trennung sieht, wie Mitarbeiter sehen, wie gut es geht und Chefs wollen das meistens wieder zurückdrehen. Nun gut, es war jedenfalls so, es war alles ganz schön. Es war Frühling, Garten, man konnte rausgehen, laufen, irgendwas. Jetzt kam der zweite Lockdown und jetzt sehen wir auf der anderen Seite und deswegen finde ich es fast gut, dass der zweite Lockdown gekommen ist, was eigentlich nicht geht oder wo die Grenzen sind, wie lange man das eigentlich ganz gut aushält und was überhaupt nicht funktioniert. Trotzdem ist es ja kein wirklicher Spiegel, weil viele, die demnächst auch Mobile-Arbeit machen möchten, natürlich dann auch keine Kinder da haben oder keinen Freund, nicht in der WG sind. Also es ist ja nicht das wirkliche Abbild der Realität, ja, weil wir ja alle...
Nicola, ganz kurz zur Frage kommen. Wir wollen noch zwei andere unterbringen,
die Frage,
bitte.
Ja, die Frage ist... Wie gehen Sie damit um? Also nehmen Sie jetzt die Resultate aus diesen beiden Lockdowns als 1:1 oder sehen Sie schon, dass das nicht real ist?
Also wir nehmen nicht einfach nur, Nicola, einfach die Resultate, wie wir sie erleben, sondern wir reden mit den Kolleginnen. Was macht das mit euch? Was sind die Situationen? Ich habe heute diverse Videokonferenzen gehabt, wo die kleinen Kinder quer über den Tisch gekrabbelt sind. Wo die Kinder dann nochmal GIFs an uns geschickt haben, die alle mit in der Videokonferenz waren. Und das hat seine Zeit, und das ist absolut richtig in einer Situation, wo die Kinder nicht in die Kindergärten gehen können, wo sie nicht in die Grundschule gehen. Das wird zurückgehen. Deswegen kann ich das als Beispiel genannt überhaupt nicht jetzt als normal sehen. Aber... ich sehe auf einmal, dass ich mobil in der Lage bin, ganz anders zu arbeiten, wesentlich fokussierter. Das, was du vorhin beschrieben hattest in einer ersten auch Stellungnahme, Achtung, erfinden das die Chefs denn eigentlich so gut? Ich erlebe sehr viele Chefs, die das sehr gut finden, aber sie müssen super konsequent Vertrauen schenken. Und das ist etwas Neues. Und das sind zum Beispiel ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, die wir jetzt gerade sammeln, dass wir die auch in eine Nach-Corona-Phase übertragen können. Aber 1:1, ich glaube, das wäre zu kurz gesprungen.
Alexander, vielen Dank. Nicola, vielen Dank für die Frage. Und wir haben noch Tobias.
Ja, herzlichen Dank. Alexander, meine Frage geht um das Thema Führung. Führung in Krisensituationen oder in Transfersituationen. Und jetzt seid ihr oder kommt ihr aus einer Transfersituation, Cultural Shift, und dann kommt so ein Thema wie Corona mit Lockdown, mit einer neuen Situation, dass man die Leute nicht sieht. Wie hältst du die Kommunikation mit deinen Direct Reports, aber auch den weiteren Teams, und hältst sie motiviert, wo ja zum Teil dann Existenzängste auch vorherrschen, Jobunsicherheit und so weiter, dass man eben auch im Remote Office die Leute motiviert hält und glücklich hält?
Ich sag mal, erstmal würde ich kurz beschreiben, als wir den Kulturwandel vor knapp 5 Jahren angestoßen haben, war eins der wichtigsten Elemente viel, viel mehr kommunizieren, viel transparenter, viel offener kommunizieren, viel mehr zuhören, nicht nur zudichten, sondern auch mal zu hören, was da passiert. Und das, was wir tatsächlich im März letzten Jahres sofort gestartet haben, alle Kommunikationshebelmöglichkeiten deutlich zu intensivieren, das fängt mit diesen kleinen Treffen morgens um 8.30 Uhr oder um 8 Uhr an, wo man sagt, wir lassen uns doch einfach mal nur unterhalten, frei von irgendeiner Agenda. Wir haben dann beispielsweise, um das ja auch mal konkret zu machen, mit dem Vorstand angefangen, wo wir uns normalerweise einmal im Monat in einer Vorstandssitzung ganztägig gesehen haben, jeden Tag einen Vorstandscall reingelegt, jeden Tag. Wir haben dann aber auch gemerkt, das tut uns gut, auch im Austausch, und sind dann dazu gekommen, dass wir auch jetzt immer noch mindestens einmal die Woche einen sogenannten V6-Call mit dem Vorstand haben. Das Gleiche gilt aber auch mit den Geschäftsführern, und da sprechen wir genau über, oder auch Direct Reports. Ich sitze mit meinen Direct Reports jede Woche einmal zusammen, und da gibt es keine Agenda, wo wir einfach reihum was passiert, und da kommen auf einmal typische Homeoffice, Mobile Office, Problemstellungen hoch von einer Überlastung von Alleinerziehenden etc. Wie geht ihr damit eigentlich um? Lass uns mal austauschen. Und ich glaube, diese ganzen Elemente der Kommunikation, Räume schaffen, Platz schaffen, wo kann man sich begegnen, wo kann man sich austauschen? Und ich kann jetzt wirklich die Liste beliebig fortsetzen. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, die auf der einen Seite, wo wir Informationen senden, aber auch immer eine Chatfunktion, eine Unterhaltungsmöglichkeit hatten, wie aktuell. Also das ist super intensiv und das ist spannend. Das ist eins übrigens der wichtigsten Learnings aus der ganzen Krise. Wir müssen genau dieses hohe Maß an Kommunikation auch in Zeiten, wenn wir hoffentlich irgendwann die Pandemie überstritten haben, hinter uns gelassen haben, auch aufrechterhalten.
Wunderbar. Alexander, ganz vielen Dank für dieses Statement. Muss jetzt auch das letzte gewesen sein. Wir kommen auf die Zielgerade. Knappe vier Minuten haben wir noch. Und Peter blinkt schon die ganze Zeit ganz aufgeregt. Und bitte, sag was.
Ich bin nicht aufgeregt, nur würde ich mal gerne drankommen. Aber kein Problem. Ich möchte ein bisschen die Regel brechen. Ich würde die letzten 4 Minuten gern mit Alexander noch verbringen. Ich mache mal Gebrauch von meinem Recht als Hausherr in diesem Clubraum zumindest. Ich würde noch 2, 3 Sachen von dir wissen wollen, Alexander, damit wir so ein schönes Ende haben, auch im Persönlichen. Wir haben dich am Anfang ein bisschen kennengelernt mit deinen Rückenschmerzen, dass du deine Pfunde wieder runtergekriegt hast. Markus, du müsstest jetzt keine neuen Leute mehr auf die Bühne holen.
Das ist automatisch passiert hier.
Alles klar. Also die letzten 3 Minuten oder 4 Minuten für uns beide. Alexander, beantworte mir doch mal folgende Frage. Ich habe dich ja im Sommer besucht, da haben wir ein Interview geführt zum Thema Vorbilder, Werte, Haltung und so weiter. Du hast gesagt, als Kind, später dann ja Niemöller, aber als Kind hattest du die Vorbilder Old Shatterhand und Neil Armstrong. Wie kam's?
Es war Bonhoeffer, der später
kam.
Eine war ganz einfach. Ich bin irgendwie mit Winnetou, Karl May, bin ich irgendwie groß geworden. Und zwar buchseitig wie auch filmseitig. Und wir haben mehr Cowboy und Indianer. Das wäre eigentlich politisch, das ist ja wahrscheinlich inkorrekt, das dann auch so
auszudrücken. Absolut.
Aber das war unser Spiel. Und das hat unser Leben geprägt, also gerade als Kleinkinder. Und ich hatte eine Tapete bei mir im Kinderzimmer, wo auf einer Seite ganz, ganz viele damals so wie Sputniks und Raketen drauf waren in einem Weltall, eher gemalt, also nicht Fototapete. Und das war natürlich auch etwas Prägendes, warum ich sagte, wow, Neil Armstrong, weil das war schon damals etwas, halt ein großartiger Schritt, was man, also wenn man sich überlegt, mit welcher Technik die damals zum Mond geflogen sind, dann muss man sagen, wow, absolut mutig. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, weniger Rechenkapazität als ein Taschenrechner später, ne?
Ja.
Du hast mir auch erzählt, dass du stark davon geprägt bist, in der evangelischen Kirche Jugendarbeit gemacht zu haben, jahrelang. Mhm. Was hast du da gemacht und wie prägt dich das dein Handeln heute noch?
Also ich habe 10, 12 Jahre ungefähr Jugendarbeit gemacht, war viele Jahre auch Jugendleiter in einer Kirchengemeinde, wo man sich jeden Freitag getroffen hat, Jugendgottesdienste gemacht hat, über Themen diskutiert hat. Wir haben viele Jugendfreizeiten gemacht und dann muss man sich vorstellen, waren so ungefähr um die 50 Jugendliche dabei meistens. Und es war tatsächlich so, ich habe dann erst aufgehört, als ich gemerkt habe, ich ertrage es nicht mehr, wenn so ein junger Mensch mit einem Ghetto-Blaster, also für alle, die jetzt hier sind, das müsst ihr euch vorstellen, wie so ein iPod für die Jüngeren, aber so groß wie ungefähr 4, 5 Schuhkartons und so ein Ding geht dann wimmernd über den Flur. Ich habe es nicht mal dann irgendwann ertragen und habe damit aufgehört. Was hat mich geprägt, ist das Interesse an Menschen, an Menschen, was machen die, was bewegt die? Wo sind eigentlich ihre Themen, ihre Probleme? Und ich glaube, so ein Stück weit habe ich dort, meine Frau würde mir wahrscheinlich jetzt widersprechen, zuhören gelernt. Ich glaube, ich kann mittlerweile ganz gut zuhören.
Gut, wir sind auf der Zielgeraden. Ich habe noch ganz kurze letzte Fragen. Seit einem Jahr leidet die Welt unter einem Virus. Was glaubst du denn als Christ? Was lehrt uns diese Pandemie?
Ich glaube, als Christ, als Mensch, ich denke, es ist dieses Mitmenschliche, miteinander zu sein, viele Sachen wieder zu entdecken, mit der Familie zusammen zu kochen, zu essen, zu spielen, Zeit miteinander zu verbringen, in kleinen Gruppen spazieren zu gehen und nicht nur in großen Gruppen unterwegs zu sein. Ich glaube, das sind ganz, ganz, ganz wertvolle Geschenke, die wir da trotz aller super Schwierigkeiten, die mit der Pandemie verbunden sind, lernen können.
Also glaubst du nicht, dass Covid eine Strafe Gottes ist oder eine letzte Warnung von Mutter Erde, dass wir
sie ausbeuten? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich definitiv nicht. Nein, ganz und gar nicht.
Letzte Frage. Was glaubst du, ist der Sinn deines Lebens?
Ich habe mal auf so einem amerikanischen Plakat miteinander Zeit verbringen, das Essen voneinander zu essen, zu sagen, dass es schön ist und durch das Leben zu tanzen. Ich glaube wirklich, miteinander zu sein, das ist der tiefste Sinn. Und ja, dann kannst du jetzt auch ganz pathetisch von Liebe sprechen und ähnlichen Worten.
Danke, Alexander. Das war ja eine Art Schlusswort. Ich wünsche dir eine ruhige Hand wie Old Shatterhand und eine immer glückliche Rückkehr von gefährlichen Missionen wie Neil Armstrong. Danke dir.
Super. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Alexander. Das war Clubabend, Clubraum Nummer 2 von Turi 2. Schön, dass ihr alle auch im Publikum mit dabei wart. Vielen Dank, wie gesagt, Alexander, für die spontane Bereitschaft, hier ans Mikrofon zu treten. Die Aufzeichnung dieser Session, die gibt's ab morgen auf turi2.de, bei YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und der nächste Turi 2 Clubraum, den gibt's hier am Montag, wieder um 19 Uhr. Dann geht's um die Frage, was hilft gegen den Kreativabfall im Lockdown? Und Antworten geben dann unter anderem Dörte Spengler-Ahrens von Jung von Matt, Moderatorin Laura Karasek und der Digitalberater Thomas Knüver. Außerdem mit dabei der Sportmarketer Michael Trautmann und Gabriele Hessig von Procter & Gamble. Es wäre toll, wenn ihr dann auch wieder alle mit dabei wärt. Für heute sagen wir Tschüss, habt noch einen schönen Abend.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.